Also stell dir mal vor, du lebst in so einem richtig winzigen, verarmten Dorf, so im späten 19. Jahrhundert. Ein Ort, aus dem die Leute eigentlich nur noch fliehen wollen.
Ja, weil die Böden einfach gar nichts mehr hergeben. Genau.
Richtig. Und dann spulen wir mal so ein paar Jahrzehnte vor. Plötzlich arbeitet quasi jeder zweite Erwachsene, den du da auf der Straße triffst, in exakt derselben Fabrik.
Mhm.
Das Dorf ist also nicht mehr nur ein Dorf, sondern das Dorf ist die Fabrik. Und das Produkt, das dieses gigantische Industrieimperium antreibt, eine simple Eiernudel.
Wahnsinn, oder?
Absolut. Willkommen zu unserem neuen Deep Dive. Wir schauen uns heute mal an, wie so etwas überhaupt möglich war.
Ja, und als Grundlage für unsere Analyse heute dient uns ein ganz spezielles Dokument, nämlich das Geschichtsblatt Nummer 24 des Heimatvereins Plüderhausen. Das wurde 1998 von Andreas Fuchs verfasst.
Ein super spannender Text.
Auf jeden Fall. Und wir konzentrieren uns da heute voll und ganz auf das Kernthema, also die Industrialisierung des Remstals, genau am Beispiel der ehemaligen Schüle Hohenlohe AG.
Wir reden hier ja wirklich über den Übergang von tiefster Armut hin zu globalen Lieferketten. Und das lange bevor das Wort Globalisierung überhaupt erfunden wurde.
Ja, das ist keine trockene Lokalhistorie, sondern wirklich das Protokoll einer kompletten Metamorphose.
Und am Ende wartet da noch ein ungelöstes Firmenmysterium, das mich beim Lesen echt sprachlos gemacht hat. Aber lass uns mal direkt in die Ausgangslage springen.
Gerne.
Bevor wir hier über dampfende Maschinen und Millionen von Eiern sprechen, müssen wir erklären, warum dieser Ort, also Plüderhausen im Remstal, eigentlich so verzweifelt war am Anfang.
Ja, die Lage war echt düster.
Wenn ich an das Remstal heute denke, sehe ich so eine florierende, wohlhabende Region. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts war das eher so ein vorindustrieller Rustbelt, aus dem die Leute regelrecht geflohen sind. Warum war die Lage da so katastrophal?
Also die Topografie liefert uns da eigentlich die erste und wichtigste Antwort. Wir sprechen über ein sehr enges Tal.
Mhm.
Für die so etwa 1600 Einwohner dieses evangelischen Pfarrdorfs hieß das, der klassische Ackerbau stieß an harte Grenzen. Du kannst halt keine weiten Kornfelder anlegen, wenn links und rechts sofort die Hänge ansteigen.
Ja klar. Und die Böden waren wahrscheinlich auch nicht die besten.
Genau, die waren für ausgedehnte Weideflächen viel zu mager. Intensive Viehzucht fiel also als Rettungsanker auch komplett weg.
Okay, also Ackerbau wirft nichts ab, Viehzucht fällt aus. Historisch gesehen bleibt in Süddeutschland da eigentlich nur der Weinbau an den Hängen.
Richtig, der Weinbau.
Aber die Quellen zeichnen da ja auch ein fast schon apokalyptisches Bild. Was lief denn beim Wein so furchtbar falsch?
Es war ein brutaler Kampf gegen die Natur, den die Winzer da letztlich verloren haben. Die klimatischen Verhältnisse im Remstal brachten oft Spätfröste mit sich.
Oh je.
Und die fielen dann genau in die sensibelste Blütezeit der Reben. Das führte fast schon regelmäßig zu massiven Ernteausfällen.
Und dann kam ja noch dieser eine Albtraum dazu.
Der absolute Albtraum des 19. Jahrhunderts, ja. Die Reblaus.
Oh Gott, ja.
Dieser winzige Schädling fraß sich durch die Wurzeln und zerstörte die kompletten Existenzen der Familien dort. Die Missernten trieben dann die Preise für Grundnahrungsmittel in die Höhe. Der Weinbau wurde in Plüderhausen schließlich fast vollständig aufgegeben.
Wahnsinn. Aber es klappt doch sicher auch den Wald, oder? Ich meine, der Schurwald und der Welzheimer Wald grenzen ja direkt an. Konnte man nicht in die Holzwirtschaft gehen?
Ja, schon. Aber der Wald gehörte halt zum Großteil dem Staat. Das Forstamt in Schorndorf bot zwar Arbeit, aber das waren fast ausschließlich saisonale Jobs.
Also sowas wie Holzhauer im Winter.
Exakt. Das reichte vielleicht, um an billiges Brennholz zu kommen. Aber definitiv nicht, um 1600 Menschen dauerhaft zu ernähren. Die Menschen verdingten sich dann als Taglöhner bei Großbauern in der Umgebung. Aber die Perspektivlosigkeit war einfach erdrückend.
Was dann zur Folge hatte, dass die Leute ihre Koffer packten. In den Dokumenten ist echt von einer massiven Auswanderungswelle die Rede.
Ja, die sind in Scharen weg.
Die Menschen sind da teilweise zu Fuß oder mit den einfachsten Fuhrwerken aufgebrochen, um nach Nordamerika, Südamerika oder Ungarn auszuwandern. Das Dorf ist förmlich ausgeblutet.
Es war wirklich ein sterbender Ort, bis sich die Geschichte dann durch ein einziges infrastrukturelles Projekt komplett wendet.
Die Eisenbahn.
Ganz genau. Wir schreiben das Jahr 1861. Die Eisenbahn erreicht Plüderhausen. Die Remsbahn, also die Strecke zwischen Wasseralfingen und Bad Cannstatt, wird eröffnet.
Und die erste Dampflokomotive fährt durch das Tal.
Ja, das veränderte die Raum- und Zeitwahrnehmung der Menschen komplett. Plötzlich war man nicht mehr tagelang in die nächste Großstadt unterwegs, sondern nur noch ein paar Stunden.
Und genau an diesem Bahnsteig der Geschichte steht ein Mann namens Jakob Friedrich Schüle.
Der Bäckermeister?
Genau. Er backt Brot in Plüderhausen, so wie man das 1854 eben macht. Aber dann fängt er an, nebenher Teigwaren herzustellen. Spätzle.
Zuerst noch alles von Hand.
Ja, und 1863 kauft er dann eine kleine handbetriebene Nudelmaschine. Er stellt die in so einem ehemaligen Königsbau auf. Und hier muss ich jetzt wirklich mal einhaken.
Wieso? Was meinst du?
Naja, wir reden hier vom tiefsten Schwabenland im 19. Jahrhundert. Jede Familie, jede Hausfrau hat damals ihre Spätzle selbst am Herd geschabt oder gedrückt. Das war absolutes Grundwissen.
Ja, das stimmt natürlich.
Warum sollte ein Bäcker glauben, er könnte den Leuten etwas verkaufen, das sie ohnehin jeden Tag selbst machen? Das ist doch echt so, als würde ich versuchen, heute Eiswürfel an Eskimos zu verkaufen.
Auf lokaler Ebene wäre er mit dieser Idee ja auch unweigerlich gescheitert. Seine Genialität bestand darin, dass er seinen Zielmarkt völlig anders definierte.
Erklär mal.
Als er die Dampflokomotive sah, begriff er, dass die Eisenbahnstrecke kein Transportmittel für Einheimische war, sondern quasi ein endloses Fließband direkt in die aufstrebenden Industriezentren.
Ah, er wollte die Spätzle gar nicht an seine Nachbarn verkaufen.
Exakt. In den Städten wuchsen damals die großen Fabriken heran. Dort arbeiteten Männer und Frauen 12, teilweise 14 Stunden am Tag an den Maschinen.
Und die waren abends völlig fertig.
Richtig. Wenn diese Menschen abends erschöpft in ihre engen Mietskasernen kamen, hatten die weder die Zeit noch die Kraft, frischen Teig anzusetzen und stundenlang Spätzle zu schaben.
Das leuchtet ein. Schüle lieferte denen also haltbare, sofort kochende Teigwaren.
Er hat im Grunde das Convenience Food für das Industriezeitalter erfunden.
Das ist echt brillant. Die Eisenbahn war sein Vertriebsnetz in die städtischen Ballungsräume. Und diese Idee schlug offenbar so massiv ein, dass er sofort in ein logistisches Problem rannte.
Ja, ein ziemliches sogar.
Die Nachfrage nach diesen maschinenden Nudeln war so riesig, dass die lokalen Hühner im Remstal einfach nicht mehr genug Eier legen konnten.
Die lokalen Ressourcen waren innerhalb kürzester Zeit komplett erschöpft. Und hier zeigt sich, wie früh diese globalen Netzwerke eigentlich schon funktionierten.
Also er musste Eier importieren?
Ja, um den Hunger der Maschinen nach Rohstoffen zu stillen, begann die Firma, frische Eier waggonweise aus Italien zu importieren.
Moment, das musst du mir erklären. Wir sind im späten 19. Jahrhundert.
Mhm.
Wir reden über den Import von Zehntausenden frischen Eiern aus Italien über die Alpen bis ins Schwäbische. Und das alles ohne moderne elektrische Kühlwaggons. Wie soll das funktionieren? Ohne dass da die halbe Lieferung auf der Strecke verdirbt.
Die Natur der Logistik musste sich halt der damaligen Technik anpassen. Man nutzte die natürlichen Gegebenheiten vor Ort einfach maximal aus. Für die Lagerung brauchte man ja konstante, niedrige Temperaturen.
Okay, und wo kriegt man die her?
Schüle nutzte die tiefen Gewölbekeller in Plüderhausen. Einer davon lag unter dem Gasthof zum Ochsen, direkt gegenüber seiner ersten Produktionsstätte.
Ah, schlau.
Später kamen noch riesige Gewölbe unter dem heutigen Areal der Staufenapotheke dazu. In diesen meterdicken Steinkellern herrschte ganzjährig so eine natürliche Kühle, die den Verderb extrem verlangsamte.
Wahnsinn. Und für den Transport im Ort?
Da gab es die berühmten Schülschen Pritschenwegen. Die Straßen von Plüderhausen waren echt geprägt von diesen speziellen Pferdefuhrwerken.
Die pendelten dann ständig hin und her.
Ununterbrochen. Zwischen dem Bahnhof, den Kühlkellern und der Fabrik. Es gab eigene Stallungen, wo heute eine Metzgerei steht, nur um diese logistische Flotte irgendwie am Laufen zu halten.
Aber Eier waren ja nicht das einzige logistische Meisterwerk. Die Quellen erwähnen da noch ein Detail, das fand ich unglaublich faszinierend.
Du meinst das Mehl?
Ja. Die haben nicht einfach das lokale Weizenmehl aus dem Remstal genommen. Sie haben speziellen Hartweizengrieß importiert.
Ja, das ist verrückt.
Aus den USA, über den Atlantik, zu den Überseehäfen, dann per Bahn nach Plüderhausen. Warum denn dieser absurde Aufwand? Gab es in ganz Deutschland kein passendes Mehl?
Wenn du den mit Wasser und Ei vermischt und maschinell unter extrem hohem Druck durch Matrizen presst, um diese Nudeln zu formen, hält die Struktur oft nicht.
Die zermatschen dann quasi.
Genau, die Nudel zerfällt beim Kochen einfach zu Brei. Hartweizen, wie er in den extremen Klimazonen von Minnesota wächst, hat einen viel höheren Anteil an Klebereiweiß, also Gluten.
Ah, das berühmte Gluten.
Richtig. Dieses Proteinnetzwerk sorgt dafür, dass die Nudel super elastisch bleibt, die maschinelle Extrusion übersteht und nach dem Trocknen nicht splittert. Schüle verstand schnell, dass er für industrielle Premiumqualität diesen spezifischen Rohstoff brauchte, koste es, was es wolle.
Das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben hier also ein Dorf, das via Pferdewagen mit Telegrafenbestellungen Hartweizen aus Amerika und Eier aus Italien koordiniert.
Ja, so war das.
Das ist im Grunde die Amazon-Just-in-Time-Lieferkette, nur eben im Jahr 1880. Aber sag mal, wie haben die eigentlich diese riesigen Teigmassen verarbeitet? Wir reden ja von einer Zeit, in der es noch gar keine großen Elektromotoren gab.
Am Anfang nutzte man Muskelkraft. Genauer gesagt Pferdestärken in ihrer wörtlichsten Form. Die frühen Maschinen wurden durch ein sogenanntes Göpelwerk angetrieben.
Ein Göpelwerk? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist im Grunde so ein riesiges horizontales Zahnrad. Man spannt Pferde an dicke Holzbalken und diese Pferde laufen dann permanent im Kreis.
Ah, wie bei so einer alten Mühle.
Ganz genau. Diese Drehbewegung wird über eine Welle ins Innere des Gebäudes übertragen und dort treibt das dann über Transmissionsriemen die ganzen Knet- und Schneidemaschinen an.
Reine Mechanik also.
Ja. Aber bei der rasanten steigenden Nachfrage stieß auch diese tierische Kraft superschnell an ihre Grenzen.
Was dann wahrscheinlich den nächsten technologischen Sprung erzwang.
1872 rüstete Schüle massiv auf und installierte eine gewaltige Dampfmaschine. Von da an gab es echt kein Halten mehr. Die alten Räumlichkeiten platzten aus allen Nähten. Also zog man um und baute riesige neue Fabrikhallen direkt ans Gleis.
Und als Blüderhausen dann Jahre später endlich ans Stromnetz angeschlossen wurde, haben sie sicher sofort auf elektrische Antriebe umgestellt.
Sofort, ja.
Und diese Maschinen brauchten natürlich Menschen, die sie bedienen. Lass uns mal auf die Zahlen schauen. Denn hier dreht sich die Geschichte ja von einem technischen Fortschritt zu einer echten sozialen Revolution.
Das kann man so sagen.
1889 hatte die Fabrik 100 Mitarbeiter. 10 Jahre später waren es schon 400. Die Tagesproduktion lag bei 300 Zentnern Nudeln. Aber der wirkliche Aha-Moment kam für mich beim Lesen der Volkszählungsdaten von 1912.
Ja, die Zahlen sind echt beeindruckend.
Plüderhausen hatte zu diesem Zeitpunkt exakt 2200 Einwohner. Und weißt du, wie groß die Belegschaft bei Schüle war?
Die Unterlagen belegen da rund 1100 Angestellte.
Das musst du dir mal überlegen. Das ist exakt die Hälfte der gesamten Einwohnerschaft. Aber in diesen 2200 Leuten sind ja Säuglinge, Schulkinder und pflegebedürftige alte Menschen noch enthalten.
Mhm.
Wenn man die abzieht, bedeutet das doch rein rechnerisch, dass buchstäblich fast jeder erwerbsfähige Erwachsene in diesem Dorf sein Geld mit Eiernudeln verdiente.
Genau so war es.
Das war also keine Fabrik, die in einem Ort stand. Der Ort war zu einer einzigen gigantischen Company Town geworden.
Eine sehr treffende Beobachtung. Die Symbiose zwischen Dorf und Firma war vollkommen. Und das bringt natürlich ein enormes Machtgefälle mit sich.
Klar, wenn ein Chef alles kontrolliert.
Ja, wenn ein einziger Arbeitgeber das Schicksal von tausenden Menschen in der Hand hat, stellt sich die Frage, wie geht er mit dieser Macht um? Wir kennen aus der Geschichte ja wahnsinnig viele Beispiele von rücksichtsloser Ausbeutung im Frühkapitalismus.
Ja, aber das Interessante hier ist ja, dass die Familie Schüle einen ganz anderen, hochgradig paternalistischen Ansatz wählte.
Ja?
Die wussten genau, wenn sie weiter wachsen wollen, müssen sie die Arbeiter an sich binden. Und das taten sie nicht mit der Peitsche, sondern mit Hauskrediten.
Ein sehr schlauer Schachzug.
Stell dir vor, dein Chef gibt dir heute einen zinsgünstigen Kredit, damit du dein eigenes Haus bauen kannst. Du bist natürlich abhängig, klar. Aber du steigst halt auch vom armen Taglöhner zum Hausbesitzer auf.
Und das veränderte Plüderhausen physisch für immer. Die Firma finanzierte quasi die Expansion des ganzen Ortes. Straßenzüge wie die Grabenstraße, die Welzheimer Straße oder die Adelberger Straße schossen aus den Boden.
Alles gesäumt von den neuen Häusern der Fabrikarbeiter.
Exakt. Und die Familie stiftete aus ihrem Privatvermögen auch soziale Einrichtungen. Wilhelm Schüle bezahlte zum Beispiel den Bau eines Kindergartens, das sogenannte Kinderschüle, und auch das evangelische Gemeindehaus.
Und selbst da, wo sie nicht direkt gespendet haben, hat die Firma das Dorf durch ihre schiere wirtschaftliche Wucht transformiert. Ich meine, die Gewerbesteuern dieser einen Nudelfabrik waren so astronomisch hoch, dass die Gemeindekasse regelrecht überquoll.
Die wussten gar nicht, wohin mit dem Geld.
Die Gemeinde hat im Grunde mit Nudelgeld ihre gesamte moderne Infrastruktur gebaut. Das repräsentative neue Rathaus, die Schlossgartenschule. Allein drei massive Brücken über den Fluss Rems. Alles finanziert vom Schüle-Imperium.
Und der ursprüngliche Schmerz, also diese große Auswanderungswelle nach Amerika, die war komplett Geschichte. Die Menschen blieben. Mehr noch, die Region wurde zu einem regelrechten Magneten.
Schüle wirkte da quasi als Eisbrecher für die Industrialisierung des gesamten Remstals.
Ja, absolut. Weil jetzt plötzlich eine an Fabrikarbeit gewöhnte, disziplinierte Arbeiterschaft vor Ort war. Andere Unternehmen sahen das und siedelten sich dort an. 1895 kam die Möbelfabrik Geiger, dann eine Gabelfabrik, die Semmelschlederfabrik Genslin.
Und dann noch die Holzringfabrik.
Dorf war in nur 60 Jahren ein prasselnder Industriemotor geworden.
Lass uns mal schauen, wie das weiterging. Wir nähern uns ja jetzt dem historischen Zenit des Unternehmens. Nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1922, da ging die Firma eine weitreichende Verkaufsgemeinschaft ein und fusionierte zur Schüle Hohenmoor AG.
Die geografische Expansion war da schon enorm. Sie bauten Zweigbetriebe in Gerabronn, weit im Osten im ostpreußischen Tapjau und im Westen im elsässischen Straßburg.
Ein echter multinationaler Nudelkonzern.
Und die schiere Masse an Zutaten stieg ja auch ins Unermessliche. Wir sprechen jetzt von 7 Millionen Eiern jährlich.
Unglaublich.
Wie um alles in der Welt konnten die diese Mengen noch in Pritschenwegen und Gewölbekellern handhaben? Das stößt doch physikalisch einfach an Grenzen. Die Mechanik der Produktion musste sich abermals verändern. Um diese Skalierung zu bewältigen und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Lieferengpässe zu werden, begannen sie, die Rohstoffe zu diversifizieren.
Okay, wie genau?
Für die absolute Premiumware nutzten sie weiterhin frische Eier. Aber für den gewaltigen Markt der Massenkonsumware stellten sie auf Trockeneiprodukte um.
Warte mal, Eipulver? Aus Übersee?
Korrekt. Getrocknetes Eiprotein in großen Holzkisten. Das verdirbt nicht so schnell, wiegt viel weniger beim Transport und lässt sich in den Knetmaschinen viel exakter und großindustrieller dosieren.
Besser als hunderttausende einzelne Eierschalen aufzuschlagen, klar.
Genau. Das erlaubte ihnen dann einen täglichen Warenumschlag von bis zu 200 Tonnen.
Wahnsinn. Die Marken der Firma kannte bald jeder in Deutschland. Juno, Löwe, Hase, Gazelle. Wer sich Blüderhausen zu dieser Zeit ansieht, der sieht im Grunde eine Stadt in der Stadt. Das war längst keine einfache Halle mehr.
Es war ein Wunder an vertikaler Integration. Die wollten von Zulieferern komplett unabhängig sein. Also bauten sie sich eine eigene Kisten- und Kartonagenfabrik direkt auf das Gelände.
Um das Verpackungsmaterial selbst herzustellen.
Ja, sie hatten auch eine massive mechanische Werkstatt, um defekte Maschinenteile sofort selbst drehen und fräsen zu können.
Die hatten sogar eine eigene Werksfeuerwehr. Und laut den Dokumenten war die besser ausgestattet als die freiwillige Feuerwehr der restlichen Gemeinde.
Das stimmt, ja.
Dazu kam ein eigener, massiver Bahnanschluss mitten im Werk mit eigener Diesellok. Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die dann noch einen gewaltigen Lkw-Fuhrpark, um das Mehl von den Großmühlen in Frankfurt und Mannheim direkt auf der Straße ins Remstal zu holen.
Eine gigantische Logistik.
Diese Firma wirkte unangreifbar. Ein Monument für die Ewigkeit.
Bis uns die Geschichte des Geschichtsblatts ins Jahr 1954 führt. Der Moment, in dem dieses Monument einfach in sich zusammenbricht.
Und dieser Absturz ist für mich der faszinierendste und unheimlichste Teil der ganzen Geschichte. Wir sind in den 50er Jahren, das Wirtschaftswunder rollt an.
Ja.
Wegen der gefallenen Soldaten des Krieges. Und weil die Maschinen immer besser wurden, arbeiten zwar nur noch so rund 600 Menschen bei Schüle, aber das ist für den Ort immer noch existenziell.
Auf jeden Fall.
Und dann 1954 aus heiterem Himmel. Die Schüle Hohenlohe AG wird liquidiert. Einfach so. Schluss. Aus.
Es war ein beispielloser Schock für die gesamte Region. Das Ende des Unternehmens, das Plüderhausen überhaupt erst auf die Landkarte der Moderne gesetzt hatte.
Aber wie passiert so etwas? Ich habe in dem Text echt nach der Insolvenz gesucht. Haben die Leute im Wirtschaftswunder aufgehört, Nudeln zu essen? Wollten alle plötzlich Fleisch?
Nein, überhaupt nicht.
Wurde das Management völlig inkompetent oder was war da los?
Das ist das große lokale Mysterium. Das beschäftigt Historiker wie Andreas Fuchs bis heute. Es gab keinen Konkurs.
Keinen Konkurs?
Nein, die Schule Hohenlohe AG war nicht pleite. Die Akten und Quellen belegen zweifelsfrei, dass die Auftragsbücher zum Zeitpunkt der Schließung randvoll waren.
Ja.
Die Kunden wollten die Ware. Die Nachfrage war absolut da. Warum ein derart florierendes, gesundes Unternehmen bei vollem Lauf liquidiert wurde, das ist nie vollständig an die Öffentlichkeit gedrungen.
Das ist doch irre. Da wird eine Fabrik mit 600 Mitarbeitern abgeriegelt, obwohl die Kunden draußen mit Geldscheinen winken. Für die Gemeinde Plüderhausen muss das ein absoluter Albtraum gewesen sein.
Das war's. Die Gewerbesteuer, dieser endlose Geldstrom, versiegte von einem Tag auf den anderen.
Die Gemeinde hatte ja gerade erst angefangen, diese große Staufenhalle zu bauen. Und plötzlich war kein Geld mehr da. Der Bau musste gestoppt werden. Alles geriet komplett ins Stocken.
Ja.
Es muss sich echt angefühlt haben, als würde das Herz der Stadt plötzlich aufhören zu schlagen.
Diese Episode offenbart halt die gefährliche Kehrseite der Company Town. Diese völlige Symbiose bedeutet eben auch, wenn der Wirt stirbt oder sich aus unerfindlichen Gründen auflöst, dann steht der gesamte Organismus vor dem Kollaps.
Ja.
So kometenhaft der Aufstieg aus der Armut war, so abrupt und unerklärlich war eben das Ende vor Ort.
Lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Wenn wir das Ganze betrachten, von der Reblausplage im Weinbau bis zu dieser plötzlichen Liquidation, eine einzige Dampflokomotive und ein Bäckermeister mit dem Gespür für Convenience Food haben ein hungerndes Dorf vor dem Untergang gerettet. Die haben das Schicksal tausender Menschen umgeschrieben, ganze Straßenzüge aus dem Boden gestampft.
Ja, das ist eine unglaubliche Leistung.
Und sie haben bewiesen, wie man schon im 19. Jahrhundert Weizen aus den USA und Eier aus Italien in Schwaben profitabel zusammenmischt. Und dann zerfällt dieses Imperium plötzlich zu Staub.
Aber die DNA dieses Imperiums ist nicht ganz verschwunden. Auch wenn die Gebäude leer standen und das Unternehmen aufgelöst wurde, das wertvollste Gut blieb erhalten. Das intellektuelle Eigentum.
Die Markenrechte.
Richtig. Die originalen Rezepturen und vor allem die Rechte an der extrem starken Schutzmarke Schülegold wurden verkauft.
Und zwar an niemanden Geringeres als die Firma Birke.
Genau. Das ist der Bogen in unsere Gegenwart. Ein Produkt, dessen Wurzeln tief in der Vision eines schwäbischen Bäckermeisters verankert sind, überlebte die Liquidation und existiert unter neuen Dächern einfach weiter.
Echt eine unfassbare Reise. Vom tiefsten Überlebenskampf im Remstal über amerikanische Hartweizenschiffe und pferdebetriebene Maschinen bis hin in unser heutiges Supermarktregal.
Was uns auch eine völlig neue Perspektive auf unseren eigenen Alltag gibt, finde ich.
Absolut. Wenn du das nächste Mal die Tür deines Küchenschranks öffnest und eine einfache Packung Nudeln herausholst, nimm dir mal einen Moment Zeit.
Ja, denk mal darüber nach.
Überlege dir, welche gigantische Maschinerie historisch in Gang gesetzt werden musste, damit dieses Produkt so günstig und haltbar vor dir liegt. Da stecken verzweifelte Auswanderer drin, das laute Zischen der ersten Dampflokomotiven.
Komplexe chemische Überlegungen zu Weizenproteinen.
Ja, und eine vergessene Stadt, die von einem Bäckermeister erbaut wurde. Jedes noch so banale Objekt in unserer Küche verbirgt oft eine epische Geschichte. Und manchmal, wie im Fall der Familie Schüle, eben auch ein Rätsel, das wir vielleicht nie lösen werden. Wir sehen uns beim nächsten Deep Dive.